Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist wieder eine aus der Kategorie Wir gehen Beweise aus der Vorlesung durch. Diesmal geht es um Lemma 10.5. Klären wir kurz, was in dem Lemma los ist. Hier gilt die Standardvoraussetzung, die wir gerade immer haben, Voraussetzung 8. U soll ein K-Teilraum von V sein, der alpha-zyklisch ist. Und mit Beta bezeichnen wir die Einschränkung von Alpha auf U. U ist ja insbesondere Alpha-invariant und das heißt, dass es sinnvoll ist, Alpha auf U einzuschränken. Wir bekommen dann einen Endomorphismus von U. Jetzt haben wir zwei Polynome gegeben, Q1 und Q2 aus Kx. Und die sollen so sein, dass das Minimalpolynom von Beta sich genau schreiben lässt als Produkt von Q1 und Q2. Das sind die Voraussetzungen. Und jetzt wollen wir Folgendes zeigen. 1. Die Dimension des Kerns von Q1 von Beta ist dasselbe wie der Grad von Q1. Und die Dimension des Kerns von Q2 von Beta ist der Grad von Q2. Wenn ich sage Kern von Q1 von Beta, dann meine ich damit, dass man die Abbildung Beta in das Polynom Q1 einsetzt. Da kommt dann wieder eine Abbildung raus und von der bestimmt man den Kern. Und von dem bestimmt man die Dimension. Hier kommt die zweite Aussage. Der Kern von Q2 von Beta ist dasselbe wie das Bild von Q1 von Beta. Und auch hier wieder, Beta wird eingesetzt in die Polynome, dann kommen da Abbildungen raus und von denen ist es dann sinnvoll, den Kern und das Bild zu betrachten. Teil 2 wurde zwar in der Vorlesung bewiesen, aber ich werde trotzdem nachher noch was dazu sagen. Und bei Teil 1 wurde die Idee erklärt und der Witz ist jetzt, dass ich einfach ausführlicher erläutere, was da genau passiert. Dazu soll jetzt mal W eine Abkürzung sein für das Bild von Q1 von Beta. Und ich erkläre nochmal kurz die Idee. U ist alpha-zyklisch, also auch beta-zyklisch. Und dann gucken wir uns diese verschiedenen Teilräume an, die wir da haben. Die werden alle beta-invariant sein und dann kann man da immer so Einschränkungen machen. Oder man kann Faktorräume betrachten und dann die von Beta dort bewirkte Abbildung. Und auf all diese Abbildungen wenden wir die ganze Theorie an, die wir schon haben. Gucken wir uns zuerst W an. Das ist der Kern. Quatsch, Entschuldigung. W ist das Bild von Q1 Beta. Das heißt, das sind alle Bilder von kleinen Us aus U, wenn man sie abgebildet hat mit Q1 Beta. Dieses Ding ist auch beta-zyklisch, weil U alpha-zyklisch ist. Das heißt, ich kann U schreiben als Erzeugnis eines Vektors klein u aus U, den ich immer wieder mit Alpha abgebildet habe. Irgendwann bekomme ich dann ein Element raus, das man mit den vorherigen darstellen kann. Auf die Art und Weise kriegen wir eine schöne Basis. Und das Gleiche kann ich jetzt mit W machen, mit diesen Bildern. Und dann kann ich jetzt Lemma 9.24 anwenden. Das sagt uns, dass bei einem für einen Homomorphismus zyklischen Teilraum Minimalpolynom und charakteristisches Polynom dasselbe sind. Und das heißt, immer dann, wenn wir etwas Alpha-Zyklisches sehen, können wir das anwenden. Und auch immer dann, wenn wir was Beta-Zyklisches sehen, können wir das anwenden. Und die Räume, die uns interessieren, sind U selber, der ganze Vektorraum V, die Faktorräume U modulo W, V modulo W und so weiter. Und wir gucken uns jetzt einmal an, was U modulo W eigentlich ist. Warum ist W überhaupt ein Teilraum von U? Naja, Beta geht von U nach U. Wenn ich Beta in irgendein Polynom einsetze, geht diese Abbildung auch von U nach U. Das Bild von U liegt also in U drin, ist ein Teilraum. Das war W und deswegen kann ich diesen Faktorraum bilden, U modulo W. Das ist die Menge aller Nebenklassen oder Restklassen W plus klein u, wobei u aus u kommt. Und da ich, jetzt muss ich überlegen, wie ich mir das erkläre, wegen dieses Alpha-Zyklisch-Seins kann ich jetzt diese kleinen u's, also ich kann jedes u darstellen als Linearkombination von einem festen Vektor, mit dem ich anfange, und bildern davon Unterpotenzen von Beta. Das liegt daran, dass U beta-zyklisch ist. Das heißt also, dass ich die Menge aller Restklassen W plus klein u, wobei U aus U kommt, auch bekomme, wenn ich alle Vertreter nehme U hoch Beta hoch K, wobei K eine natürliche Zahl ist. Fassen wir das noch ein bisschen genauer. U ist beta-zyklisch, Wenn ich mir jetzt ein kleines U aus U schnappe, mit dem man das sehen kann, das heißt U, U hoch Beta, U hoch Beta Quadrat und so weiter, erzeugen U, dann erzeuge ich den Faktorraum U modulo W, indem ich mir dieses kleine U schnappe und dann das Beta-Erzeugnis bilde von W plus klein U. Wenn ich dieses Erzeugnis hinschreibe, kommt das raus, was ich gerade gesagt habe. W plus klein u abgebildet mit Potenzen von Beta. Das Erzeugnis davon ist dann der ganze Faktorraum, u modulo w. Aber wenn ich auf das kleine u Potenzen von Beta anwende, ist es dasselbe, als wenn ich Potenzen von Alpha anwende. Das liegt daran, dass Beta ja gerade die Einschränkung von Alpha auf u ist. Das heißt also, dass ich auch u modulo w bekomme, indem ich als Nebenklassenvertreter einfach Bilder von U unter Potenzen von Alpha betrachte. Naja, und dann kann ich das wieder anders ausdrücken, denn Potenzen von Alpha angewandt auf ein kleines U und dann die, wenn ich die als Nebenklassenvertreter nehme, dann kann ich auch genauso einfach diese Nebenklassenvertreter klein u nehmen, bilde das Element des Faktorraums und wende dann darauf die Abbildung an Alpha, irgendeine Potenz davon, aber jetzt auf U modulo W. Da müssen wir uns nochmal erinnern, was das bedeutet, dass man einen Endomorphismus auf einen Faktorraum loslässt. Da bildet man einfach immer die Vertreter ab. Wir haben uns mal irgendwann überlegt, dass das sinnvoll ist, in dem Moment, wo der Teilraum, den man daraus faktorisiert, Alpha-invariant ist. Gut, hier haben wir die ganze Zeit benutzt, dass Alpha und Beta eingeschränkt auf U dasselbe sind. Alpha und Beta sind dann auch eingeschränkt auf W dasselbe. Und man kann daraus das U beta-zyklisch ist, ableiten, dass auch W beta-zyklisch ist. Man kann ableiten, dass U modulo W Alpha eingeschränkt auf U modulo W zyklisch ist und so weiter. Okay, das sind haufenweise Rechnungen, die ich jetzt nicht nochmal durchgehe, sondern die wesentliche Idee habe ich hoffentlich gerade deutlich gemacht. Und da man jetzt diese ganzen Alpha- bzw. Beta-zyklischen Räume hat oder Faktorräume, kann man jetzt ständig Lemma 924 benutzen. Und ich lese einmal vor, was da jetzt alles rauskommt. Okay, fangen wir an mit, das charakteristische Polynom von Beta ist das gleiche wie das Minimalpolynom von Beta. Jetzt schränken wir auf W ein. W ist auch Beta-zyklisch und jetzt bekommen wir, dass das charakteristische Polynom von Beta eingeschränkt auf W dasselbe ist wie das Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W. Jetzt gehen wir in den Faktorraum U modulo W. Auch dort ist wieder das charakteristische Polynom für Beta dasselbe wie das Minimalpolynom. Weiterhin kann ich das Minimalpolynom von Beta nach Voraussetzung schreiben als Q1 mal Q2. Und wenn ich jetzt all diese Gleichungen einsetze, die ich gerade gesagt habe, dann kriege ich also Q1 mal Q2 gleich Minimalpolynom von Beta, gleich charakteristisches Polynom von Beta. Das kann ich nun wiederum schreiben als charakteristisches Polynom von Beta eingeschränkt auf W mal charakteristisches Polynom von Beta auf dem Faktorraum U modulo W und da benutze ich Lemma 913. Und beide diese Polynome kann ich wieder ersetzen durch die Minimalpolynome, sodass da am Ende steht, Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W mal Minimalpolynom von Beta auf dem Faktorraum, U modulo W. Was noch? W war das Bild von Q1 Beta. Wenn ich jetzt Beta eingeschränkt auf den Faktorraum, U modulo W, da einsetze in Q1 und dann das Bild betrachte, dann muss da der Nullendomorphismus auf U modulo W rauskommen. Denn ich habe jetzt ja das Bild rausfaktorisiert. Das Polynom Q1 hat also den Endomorphismus Beta auf dem Faktorraum U modulo W als Nullstelle. Jetzt kommt Satz 922. Alle Polynome, die einen Endomorphismus als Nullstelle haben, kann ich schreiben als das dazugehörige Minimalpolynom mal irgendein Polynom. Das heißt also, dass das Minimalpolynom von Beta auf U modulo W als Faktor drinsteckt im Polynom Q1. Denn das Polynom Q1 hat diese Abbildung Beta auf U modulo W als Nullstelle. Jetzt rechnen wir noch ein bisschen weiter. Wir nehmen mal W und wir bilden W ab mit Q2 Beta. Ja, wenn man ein Element aus W abbildet mit Q2 Beta, dann war das Element vorher ja schon ein Bild von irgendwas unter Q1 Beta. Das heißt, man kann das schreiben als alle Elemente aus U abgebildet mit Q1 Beta mal Q2 Beta. Aber Q1 mal Q2 ist das Minimalpolynom. Das heißt, wenn ich da Beta einsetze und das Produkt bilde, oder die Hintereinanderausführung, besser gesagt, von dem, was da rauskommt, dann ist das so, als hätte ich Beta einfach in das Minimalpolynom, min Beta, eingesetzt. Aber der Witz ist ja beim Minimalpolynom, wenn man da die Abbildung einsetzt, kommt der Nullendomorphismus raus. Heißt also, wenn ich mit W anfange und dann Q2 Beta anwende, dann lande ich insgesamt bei Bildern von Vektoren unter dem Nullendomorphismus. Und das ist immer der Nullvektor. Aha. Das heißt also, wenn ich Beta auf W einschränke, dann ist das eine Nullstelle des Polynoms Q2. Jetzt kommt wieder Satz 922. Das heißt, dass das Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W als Faktor in Q2 drinsteckt. Jetzt schreiben wir das alles mal auf. Wir nehmen T1 und T2 aus Kx, also Polynome aus Kx, und wir schreiben jetzt Q1 als Minimalpolynom von Beta auf dem Faktorraum O modulo W mal T1. Wir haben ja vorher geklärt, dass das Minimalpolynom in Q1 als Faktor drinsteckt. Und dasselbe machen wir mit dem Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W, haben wir uns auch gerade angeguckt. Q2 schreiben wir als Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W mal T2. Jetzt kommt Lemma 8, 5, Teil 2. Das war diese Geschichte mit dem Grad. Wie rechnet man den Grad eines Produkts von Polynomen aus? Jetzt ist der Grad von Q1, also die Summe, Grad vom Minimalpolynom von Beta auf O modulo W plus Grad von T1. Und genauso ist der Grad von Q2 dasselbe wie der Grad vom Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W plus Grad von T2. Ja, und jetzt kommt eine riesige Gleichung, wo wir ganz viel Zeug zusammenwerfen. Ich kann jetzt also den Grad des Minimalpolynoms von Beta eingeschränkt auf W plus Grad des Minimalpolynoms von Beta auf U modulo W schreiben als Grad des Minimalpolynoms von Beta. Das war die Gleichung vorhin, ziemlich zu Beginn. Jetzt kann ich das aber wiederum schreiben als Grad vom Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf U modulo W plus Grad von T1 plus Grad von min Beta eingeschränkt auf W plus Grad von T2. Da habe ich jetzt einfach alles eingesetzt und dann immer die Grade dazu geschrieben. Ja, aber wie geht das denn? Jetzt steht da ja das Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W einmal auf der linken Seite mit dem Grad und einmal auf der rechten Seite mit dem Grad. Und wenn ich die Seiten vergleiche, dann kommt raus, dass das nur geht, wenn der Grad von T1 und der Grad von T2 0 sind. Ansonsten geht diese Gleichung nicht auf. Denn Grade von solchen Polynomen können nicht negativ sein. Der einzige negative Polynomgrad ist der des Nullpolynoms, aber keins dieser Polynome ist das Nullpolynom. Das heißt, es geht wirklich nur Grad 0. Okay, und jetzt setze ich das alles ein. Die Dimension von W ist doch dasselbe wie der Grad von irgendeinem charakteristischen Polynom, von irgendeiner Abbildung auf W. Also nehmen wir doch Beta eingeschränkt auf W. Das ist aber dann dasselbe wie der Grad des dazugehörigen Minimalpolynoms. Das ist dasselbe wie der Grad von Q2, denn wir haben ja gerade geklärt, dass T2 Grad 0 hat. Und das ist dasselbe wie der Grad von dem Minimalpolynom von Beta minus Grad von Q1. Da habe ich einfach nur alles eingesetzt. Jetzt rechne ich den Grad von min Beta nochmal anders aus. Der Grad des Minimalpolynoms von Beta ist nämlich dasselbe wie der Grad des charakteristischen Polynoms dazu. Das ist aber die Dimension von U, denn Beta ist ein Endomorphismus von U und der Grad des charakteristischen Polynoms ist ja immer die Dimension des dazugehörigen Vektorraums. Jetzt kommt die Dimensionsformel und sagt, naja, wie war das nochmal? Dimension des Startraums ist dasselbe wie Dimension vom Kern plus Dimension vom Bild. Und W war ja genau das Bild von Q1 Beta. Das heißt, diese Dimension ist dann die Dimension des Bildes. Und jetzt müssen wir noch gucken, was ist mit dem Kern. Setzen wir mal alles zusammen. Ich kann die Dimension des Kerns von Q1 Beta schreiben als Dimension von U minus Dimension des Bildes. Das ist die Dimensionsformel. Und jetzt schreibe ich das um. Und dann kommt folgende Gleichung raus. Der Grad von Q1 ist dasselbe wie der Grad des Minimalpolynoms von Beta minus Dimension von W. Das kommt aus der Gleichung von vorher. Jetzt schreibe ich das um mit der Dimensionsformel. Dimension von U minus Dimension des Bildes. Und das ist die Dimension des Kerns von Q1 von Beta. Naja, und das ist tatsächlich genau die Gleichung, die wir da in 1 zeigen wollten für Q1 Beta. Jetzt kann man genau das Gleiche nochmal machen für das Bild von Q2 Beta. und kriegt dann raus, dass die zweite Gleichung, die in 1 steht, auch stimmt. Okay, jetzt haben wir diese Zusammenhänge und es ist noch nicht klar, warum wir das irgendwie sinnvoll benutzen können. Aber in Teil 2 kommt das dann direkt zum Einsatz und Teil 2 ist tatsächlich wichtig. Der Kern von Q2 von Beta ist dasselbe wie das Bild von Q1 von Beta. Und da ist die Idee, dass man sich einen Vektor aus W hernimmt. W ist immer noch das Bild von Q1 Beta. Und jetzt nimmt man sich einen Vektor aus U her, derart, dass das ein Urbild ist. W ist ja das Bild. Alle Elemente im Bild haben ein Urbild. Das heißt, ich schreibe jetzt W als kleines U hoch Q1 Beta. Wenn ich jetzt W mit Q2 Beta abbilde, kommt 0 raus. Das haben wir vorhin schon gesehen. Deswegen liegt W im Kern von Q2 Beta. Und das heißt, dass W insgesamt im Kern von Q2 Beta enthalten ist. Der ganze Raum W. Die Rechnung haben wir vorhin schon gesehen. Und jetzt kommt ein bisschen Dimensionsvergleich. Da brauchen wir die Dimensionsformel für Endomorphismen und wir setzen das ein, was wir aus Teil 1 schon wissen. Und wenn wir das machen, dann kommt folgende Gleichung raus. Die Dimension von W plus Dimension des Kerns von Q1 Beta ist das gleiche wie die Dimension von U. Das ist die Formel für Homomorphismen. Das ist der Grad von P Beta. Das ist der Grad des Minimalpolynoms von Beta. Und das ist der Grad von Q1 plus der Grad von Q2. Das ist die Voraussetzung aus dem Satz. Oder Lemma. Und jetzt setze ich ein, das ist die Dimension des Kerns von Q1 Beta plus die Dimension des Kerns von Q2 Beta. Jetzt habe ich zweimal Teil 1 eingesetzt. Und wenn ich jetzt alles vergleiche, sehe ich, dass die Dimension von B das gleiche ist wie die Dimension des Kerns von Q2 Beta. Das heißt also, dass die beiden Räume, von denen ich zeigen möchte, dass sie gleich sind, die gleiche Dimension haben. Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass der eine Teilraum in dem anderen drin liegt. Naja, und wenn zwei Teilräume von V die gleiche Dimension haben und der eine liegt im anderen drin, dann müssen sie gleich sein. Und das war jetzt die Gleichung aus Teil 2. Und wir haben schon gesehen, wie praktisch es war, dass wir 1 hatten und dass wir das da einsetzen konnten. Das war der Beweis von Lemma 10.5.